Gut. Und wie schon angekündigt in der letzten Folge, rede ich auch in dieser Folge wieder mit Julian über unseren Berufszweig und den Klimawandel. Und diesmal wollen wir über die Intensivtherapie reden. Viel Spaß. Ja, und wie im letzten Podcast versprochen, habe ich wieder Julian zu Gast. Und Julian und ich wollen uns weiter über Klima und Anästhesie und Intensivmedizin unterhalten. Und heute wollen wir den Fokus ein bisschen auf Intensivmedizin legen. Julian, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Torben, danke für die Einladung.
Ja, gehen wir doch gleich ins Thema. Julian, wo siehst du die Probleme in der Intensivmedizin bezüglich des Klimawandels?
Ja, dafür habe ich gedacht, wäre es vielleicht als Einstieg ganz nett, wenn du so an deine Intensivzeit denkst. Hast du da vielleicht einen Fall, der so ethisch oder bezüglich der Überversorgung noch in deinem Kopf ist?
Ich muss gar nicht an meine Intensivzeit zurückdenken. Ich bin gerade in einer Intensivnachtwoche.
Ach so.
Ja, also was Überversorgung angeht, hat man ja immer den Gedanken, in der Intensivmedizin ist das jetzt wirklich notwendig. Ich skizziere jetzt mal, wir versorgen regelmäßig Patienten in den letzten Dekaden ihres Lebens und zum Teil mit malignen Grunderkrankungen. Das ist natürlich eine schwierige Abwägung, aber natürlich muss man sich immer fragen, bedürfen diese Patienten wirklich noch der Intensivmedizin? Hätten sie das gewollt? Und auch müssen wir diese Ressourcen am Lebensende nicht anders einsetzen? Das heißt nicht, dass man sich nicht gut um diese Patienten kümmern soll und muss, aber ist da die Intensivstation mit all ihren Vor- und Nachteilen wirklich der richtige Ort?
Also ich habe mal nachgeschaut, wie viel in Energie sozusagen ein Intensivpatient benötigt. In England haben die eine Studie gemacht, da haben sie gesehen, dass pro Patient ungefähr 15 Kilowattstunden an Energie nur durch die elektrischen Geräte verwendet werden, also Ventilator, Beleuchtung, Monitoring etc. Und 15 Kilowattstunden, das entspricht ungefähr einem Vier-Personen-Haushalt pro Tag. Und ein modernes Elektroauto, was relativ effizient ist, kann da ungefähr so 100 Kilometer an Strecke zurücklegen für diese Energie. Genau, noch ein cooler Fun-Fact dazu. Ein Windrad müsste sich zweimal drehen, um diese Energie zu kriegen. Also von dem her eigentlich auch positiv, dass es vielleicht für ein Windrad doch relativ gering ist, diese Energie aufzubringen. In Amerika haben die dann mal geschaut, bei septischen Patienten, wie hoch da der Energiebedarf war, und zwar auf das Komplettpaket sozusagen bezogen. Nicht nur die stromverbrauchenden Geräte, sondern eben auch alles, was dazu gehört an Medikamenten, der ganze Lebenszyklus der Medikamenten von Herstellung, bis es dann im Patienten drin ist und so weiter und so fort. Und da sind die auf 270 Kilowattstunden am Tag gekommen. Also gut, dazu muss man natürlich sagen, in Amerika haben die wahrscheinlich auch noch mehr Einmalprodukte als wir hier und sind da auch noch auf einem ganz anderen Level unterwegs. Aber selbst wenn wir jetzt sagen, davon vielleicht nur ein Drittel in Deutschland, das ist trotzdem super viel Energie, die da benötigt wird. Also in der Studie hatten die dann gesagt, das entspricht ungefähr 3,5 US-Bürgern an dem täglichen Bedarf.
Ja, krass. Ich meine, klingt auch erstmal nach einer krassen Rechnung, die Kollegen, Kolleginnen da aufgestellt haben. Aber wenn man drüber nachdenkt, kann man sich das ganz gut vorstellen, finde ich. Also wenn ich sehe, allein, ich stelle mich jetzt mal imaginär vor einen meiner Intensivpatienten, die ich in ein paar Stunden wiedersehe und sehe da ein Beatmungsgerät, 3, 4, manchmal 5 Perfusoren laufen, eine Infusionspumpe mindestens, eine Pumpe für die Ernährung und wenn zum Teil noch Dialyse dazu und da ist Wärmung und Licht und so alles noch gar nicht mit drin. Das sind erstmal nur die Geräte, die direkt am Patienten Energie verbrauchen.
Der Hauptanteil ist tatsächlich auch in diesem Fall die Kühlung oder Wärmung der Gebäude oder des Raumes, in dem der Patient liegt. Also die gute Klimatisierung.
Und das wird ja noch schlimmer durch die Erwärmung. Und wenn man an diesen Sommer zurückdenkt, da sind garantiert mehr Kosten in die Klimaanlage geflossen, als das in einen, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber einen Sommer vor 20 Jahren
Ja. Ich hatte gestern ein Treffen mit meiner Geschäftsleitung, die hatten mich eingeladen, um mit ihnen über das Thema zu sprechen. Und die hatten gesagt, die haben jetzt so ein Blockheizkraftwerk, was eigentlich eine gute Lösung ist, auch für Kliniken, umwelttechnisch gesehen oder klimatechnisch. Allerdings wird es mit Gas betrieben und die hatten gesagt, dass die im Sommer das noch nicht mal mehr schaffen, die Energie über dieses Blockheizkraftwerk aufzuwenden, um die OP-Säle zu kühlen mittlerweile.
Okay. Weil
dann müssen die noch zusätzlich Strom dazu einkaufen, sozusagen.
Ja.
Damit es dann funktioniert, ja.
Ich habe heute mit meinem Chef geredet, durch Zufall, was die Mehrkosten aufgrund der Energiekrise jetzt im Rahmen des Ukraine-Konfliktes ist. Und ja, das sind auch in einem Krankenhaus wie unserer Größe, also das ist ja Schwerpunktversorger, noch nicht Maximalversorger und kein 1000-Betten-Haus. Und das sind Zusatzkosten von mehreren Millionen, die da aufs Krankenhaus zukommen. Man muss dabei auch bedenken, jetzt kann man das sehen, wie man will, aber dass die DRGs oder so nicht angepasst werden. Also die Kosten, die wir pro Patient generieren, sind nicht gestiegen. Den Gewinn oder wie auch immer man das, Gewinn ist immer so ein blödes Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Also den Umsatz.
Ja, ich hatte vor kurzem auch mit einer Patientin drüber geredet und dann, sie sollte eine Hüft-Tap bekommen, dann habe ich gesagt, ja, lassen Sie sich doch am besten im Dezember oder Januar operieren, weil da ist es billiger, im Krankenhaus zu liegen, als zu Hause zu sein. Gut, sie meint, ihr Mann soll dann auch nicht frieren. Na gut, wir schweifen ab.
Aber zumindest hat sie Humor.
Ja. Genau, ein großes Problem bei dem ganzen Thema ist diese Überversorgung, die wir vor allem auch in der westlichen Welt haben und betreiben. Und das ist, da nochmal auf dein Fallbeispiel zurückzukommen, genau das Problem, dass sich hier eben diese klimatischen Themen mit den ethischen Themen auch überschneiden. Und da gibt's eben ein ganz gutes Akronym, das heißt TRAKK, T-R-A-K-K geschrieben. Und das kann man dazu ziehen, um eben sich zu fragen, ob nicht hier auch eine Überversorgung stattfindet. Also zum einen ist es halt eben, dass man das Therapieziel nochmal festlegt. Gibt es das überhaupt? Das wäre das T. Und das R ist dann die Re-Evaluation der Ziele. Also wenn man da 2-3 Wochen Intensivtherapie gemacht hat, hat man dann überhaupt noch ein Therapieziel? Gibt es das noch? Und das I steht für Indikation für die Therapie. Also gibt es überhaupt eine Indikation für die Therapie, die wir gerade durchziehen? Also ist es sinnvoll, jetzt die Pneumonie zu behandeln, wenn der septische Fokus doch irgendwie wo ganz anders liegt, zum Beispiel? Und die 2 Ks stehen für Konsequenz der Diagnostik.
Absolut. Also ich meine, der Klassiker ist, und ich glaube, das gibt es in vielen Krankenhäusern, wenn wir jetzt bei Energie sind, unnötige Röntgenuntersuchungen.
Genau, einfach nach einem standardisiertem Schema, alle 2-3 Tage.
Genau, jeden zweiten Tag ein Röntgenthorax. Hat keine therapeutische Konsequenz, hat meistens keinen Erkenntnisgewinn. Genau. Oder auch Röntgenuntersuchung zur ZVK-Lagekontrolle ist aus meiner Sicht heutzutage in vielen Fällen obsolet. Ich meine, wir können sonografisch sehen, ob der Schlauch im richtigen Gefäß ist. Wir können über AlphaCard kontrollieren, ob das Ding herznah liegt. Und wir können über eine venöse BGA sagen, dass es auch nochmal zusätzlich zum Sono sicher im venösen System liegt.
Ja.
Klar, wenn eins dieser Kontrollen versagt, dann kann man immer noch über einen Röntgenthorax nachdenken. Aber so standardmäßig gibt es da eigentlich gar keinen Grund für, finde ich.
Ja.
Also.
Und das letzte K ist Konsens, Patientenwille. Das ist wahrscheinlich vielleicht auch der wichtigste Teil dabei, weil häufig in meinen Augen auch der Patientenwille vielleicht übergangen oder übersehen wird.
Ich finde das ein ganz toll, also ich bin so ein bisschen mit Akronymen überladen. Ich finde das ist, aber ich finde es insofern super, weil es ja nicht nur klimatisch relevant ist. Es ist auch aus Sicht des Patienten genau das, worüber wir nachdenken sollen. Ich finde das ganz gut, wir haben das jetzt wir schreiben Tagestherapiepläne für unsere Intensivpatienten und wir haben das da drauf fest eingeführt, dass es da ein Feld gibt, wo man eintragen muss, was ist mein Tagestherapieziel.
Ja.
Das ist natürlich noch nicht das Endtherapieziel, auch da kann man viel mit Copy und Paste machen, aber zumindest muss man das einmal ausfüllen, sich einmal Gedanken darüber machen, was will ich da eigentlich erreichen bei dem Patienten. Es geht mehr um diesen Mindset. das ist natürlich, diese Diskussion ist ja ganz an der Kante zur Ethik. Also Klimakrise, Ethik, Überversorgung, das ist ja, hat ja viel, viel Schnittmenge. Aber man muss halt auch, finde ich, den Patienten klar machen, was Intensivtherapie heißt. Und das heißt halt, ja, vielleicht werden sie wieder gesund, aber werden sie wirklich wieder das Leben führen, was sie vorher geführt haben? Weil das ist ja was, das, was die Patienten wollen oder auch die Angehörigen der Patienten und Patientinnen. Die wollen ja, wenn man ihnen sagt, sie werden wieder gesund, dann sehen die sich wieder in ihrem Haus im Garten werkeln. Ja. Das ist aber mit steigendem Lebensalter zunehmend unwahrscheinlich, dass genau dieses Ziel eintritt. Und das muss man denen ehrlich sagen. Ja, sie können wieder gesund werden, ob eine Eigenversorgung in ihren eigenen vier Wänden möglich ist.
Die Frage ist halt, ob man da nicht als Therapieziel manchmal das formuliert. Ne? Ob man da nicht hinschreibt, Weaning, Tag 13, Optimierung der Ventilationssituation, oder ob man nicht hinschreibt, wieder zurück ins alltägliche Leben zu kommen. Ja, ich habe auch mal geguckt, was ein Intensivpatient an Müll produziert. Und witzigerweise überschneidet sich das mit meinen eigenen Messungen. Und zwar sind das so ungefähr 3 bis 5 Kilo pro Tag, die da zusammenkommen. Ich habe mir den Spaß gemacht, das auch einmal selber auf der Intensivstation zu messen. Ich habe dann den ganzen Müll gesammelt über einen Tag und dann gewogen am Ende. Und das Gleiche habe ich einmal bei einer OP gemacht, als ein 1 Euro großer Abszess am Steiß operiert worden ist. In Bauchlage natürlich mit Tubus und das ganze Prozedere, wie man das so kennt. Und da sind auch 3,5 Kilo Müll dabei rausgekommen.
Ich bin ja durch unsere Gespräche hier auch nochmal zusätzlich sensibilisiert. Und ich hatte jetzt gerade auch in dieser Nachtdienstrutsche einen Patienten intubiert beatmet. Kam er schon zu mir, aber ich habe dann drauf geachtet, was denn alles auf Intensivstation, da ist das ganze Schockraummanagement noch nicht mit drinne, passiert ist. Ich habe ihm ZVK-Arterie gelegt, er hat einen Blasenkatheter gekriegt, er hat eine Magensonde gekriegt, er wurde gewärmt, er hat Blutentnahmen gekriegt und weiß nicht, wir haben so ja, wahrscheinlich so typische große gelbe Müllsäcke und die waren davon, waren am Ende für diesen einen Patienten, der schon intubiert war, waren 2 dieser Müllsäcke voll, nur für die Erstversorgung, die erste Stunde auf Intensivstation.
Also was wir damit sagen wollen, ist nicht, dass wir die Patienten nicht mehr versorgen sollen, und um damit Müll zu sparen, sondern dass wir uns Alternativen vielleicht überlegen sollten. Ne? Mhm. Genau. Ja, jetzt haben wir gesehen, dass in der Anästhesie ein hoher Emissionsanteil wirklich auf die Gase abfällt beim letzten Gespräch. Und wenn man das jetzt zusammen nochmal mit der Intensivstation betrachtet, dann kann man so unterm Strich sagen, dass halt der nächstgrößere Faktor oder auch in dem Bereich ist einfach die Energie. Und Kliniken, die jetzt einfach vor 5 oder 10 Jahren schon umgestiegen sind auf Photovoltaik auf dem Dach und so weiter, die haben jetzt einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil in der jetzigen Situation. Und das war auch gestern in einem Gespräch mit meiner Geschäftsführung so, die sagten, vor 2, 3 Jahren hatten sie das Thema schon mal angesprochen, da hieß es aber, ja, Denkmalschutz und sieht einfach blöd aus auf dem Haus und sowas. Und jetzt finden sie niemanden, der ihnen die Photovoltaikanlage installiert.
Echt?
Weil die Nachfrage so hoch ist.
Ja. Ah, krass.
Genau, ja. Also da beim Thema Energie muss man natürlich viel machen. Ich glaube, dass das an anderer Stelle besprochen werden muss. Das können wir hier nicht lösen sozusagen. Was das nächste Thema wäre eben, mit dem man sich dann beschäftigen muss, ist eben der Müll. Ganz klar, 30% des Mülls in der Klinik fallen im OP und auf der Intensivstation an. 25% von dem Müll im OP fällt auf die Anästhesie zurück. Und da gibt es halt diese 5R-Regel, die ist wahrscheinlich vielen bekannt, denke ich mal. Die heißt reduzieren, den Müll reduzieren, also reduce. Dann den Müll oder Müll vermeiden, dadurch, dass man Dinge wiederverwendet, durch reuse, recycling, rethink, also Dinge überdenken, von wegen, das haben wir schon immer mal so gemacht, und dann eben auch Research, einfach wissenschaftliche Artikel lesen, ist es besser, wiederverwendbare Larynxmasken zu verwenden oder sind die Einmalprodukte besser, zum Beispiel. Genau, also Klar, Müll reduzieren, haben wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen. Da gibt es einige Möglichkeiten, einmal Besteck darauf verzichten, etc. Medikamenten, die sinnlos aufgezogen werden. Manchmal vor einer Narkose hast du da 30 Ampullen da liegen und brauchst aber am Ende nur zwei oder drei.
Also ich finde einmal Besteck, jetzt Intensivstation, OP ist ein super Thema, mit dem sich jedes Krankenhaus, glaube ich, auseinandersetzen muss, oder jede Anästhesieeinheit, aber auch meine Frau ist ja Unfallchirurgin, also auch Chirurgin. Die Tendenz geht ja immer mehr dazu, nicht sterilisierbares, sondern Metall-Einmalbesteck, Nadelhalter, Laryngoskopspatel. Ich meine, das ist ja wirklich was, was sich super säubern lässt. Und natürlich auch der Steri kostet Geld, muss man auch ehrlich sagen, und der Transport zum Steri und alles. Wenn das Haus einen eigenen Steri hat, sind es auch so ein bisschen EDA-Kosten, muss man sagen. Also wird ja eh betrieben. Wenn es tatsächlich ausgelagert ist, dann muss man das nochmal anders rechnen. Nichtsdestotrotz nimmt es absurde Züge an, finde ich. Und meistens sind die Einmalsachen ja sogar schlechter vom Handling her.
Ja, definitiv. Und auch bei diesem Thema lässt sich wieder Geld sparen. In der Uni Münster zum Beispiel haben die wiederverwendbare Larynxmasken eingeführt. Das sieht man auch bei diesen Lifecycle-Assessments, dass sie eben deutlich besser sind, natürlich fürs Klima und die Umwelt. Und dann unterm Strich noch Geld sparen, trotz Steri und Wiederaufbereitung. Die kann man halt 40 Mal wiederverwenden und die sparen da ungefähr 20.000 Euro im Jahr damit. Also immerhin, ne?
Okay.
Besser als es halt gar nicht zu machen.
Ja.
Und ich glaube, dass wir einfach auch manchmal so Automatismen auch haben, die völlig unhinterfragt sind. Also zum Beispiel hält sich halt immer noch der Mythos, dass man nicht in OP-Kitteln irgendwie mal kurz einen Patienten prämedizieren könnte zwischendrin oder auf Toilette gehen kann mit dem OP-Kittel. Ne? In anderen Ländern ist es ganz klar, da kommen die von zu Hause teilweise mit ihren Scrubs in den OP und da gibt es auch nicht mehr Infektionen oder sowas. Und es gibt auch Studien, die das einfach belegen, dass diese Bereichskleidung nicht dazu führt, dass man weniger Infektionen hat. Also klar, wenn man jetzt irgendwie essen geht im OP-Kittel, das ist vielleicht dann doch unhygienisch und geht ein bisschen zu weit, aber wenn man jetzt mal ein, zwei Patienten prämediziert oder ja, irgendwie ein Gespräch außerhalb des OPs hat, muss man nicht ständig die OP-Klamotten wechseln. Und diese Bereichskleidung dient eben dazu, uns zu signalisieren, hey, du bist hier in einem besonderen Bereich, hier sind spezielle hygienische Anforderungen an dich und deine Umwelt gestellt, aber das hat eigentlich nichts per se mit der Klamotte an sich zu tun. Handschuhe werden auch häufig verwendet, wo sie eigentlich gar nicht getragen werden müssen in Bereichen, um jetzt vielleicht sterile Sachen aufzuziehen oder so. Denken manche Leute immer noch, das wäre dann doppelt sicher, wenn man dann Handschuhe dabei anhätte. Oder auch bei Umlagern, beim Umlagern von an sich jetzt infektionsfreien PatientInnen braucht man auch keine Handschuhe anzuziehen. Und die Handschuhe sollen ja auch nur vor der groben Kontamination schützen. Eigentlich gehört die Desinfektion nach dem Ausziehen der Handschuhe so oder so dazu. Und dann kann man sie nämlich auch häufig weglassen, wenn man jetzt nicht direkt mit Sekret, zu tun hat. Genau, solche Dinge kann man einfach mal überdenken und so durch seinen Alltag gehen und einfach mal stöbern, was man da so findet bei sich, um diese 5 Rs einzuhalten. Eine Kollegin von mir bei Health for Future, die ist operationstechnische Assistentin in einem größeren Krankenhaus in Hamburg und die hat da jetzt gerade eben Mülltrennung eingeführt und die sehen eben auch eine deutliche Kostenreduktion dadurch, weil der ganze Restmüll ja verbrannt wird und das ist halt auch eben super teuer. Und wenn man jetzt recyclingfähige Materialien auf die Seite nimmt, die eben noch keinen Patientenkontakt und nicht als kontaminiert gelten, recycelt, spart man Geld und zum Beispiel für Pappe und Papier kriegt man sogar noch Geld vom Unternehmer. Also da zahlt der Unternehmer, dass er das Papier abholen kann und die Pappe. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall auch für die Kliniken hier Maßnahmen einzuleiten.
Und da sollte sich auch jeder, der vielleicht nicht gerade im ersten Jahr seiner Weiterbildung ist, mit angesprochen fühlen. Am Ende kann man sowas nur umsetzen, wenn wir alle gemeinsam unseren Chefs und der Klinikleitung, ich formuliere es mal ganz salopp, auf den Sack gehen. Das kann man nicht ignorieren und sagen, das ist aber der Job vom Chefarzt oder von der Geschäftsführung. Die haben es vielleicht nicht auf dem Schirm, die sind vielleicht aus einer Generation, wo dieses Bewusstsein einfach ein anderes ist. Und das ist unser Ding, darauf immer wieder aufmerksam zu machen.
Leider ist es so, dass wir momentan noch diese Bottom-up-Strategie hier haben im Krankenhaus. Die Mitarbeitenden müssen ihren Vorgesetzten erzählen, wo die richtigen Hebel sind. Und zusätzlich gibt es eben noch so ein paar allgemeine Dinge, die man natürlich beachten kann als Mitarbeitende. Zum Beispiel, also es sind so offensichtliche Dinge zum Teil auch, ne, dass man versucht, die Berufswege natürlich eher mit öffentlichen zu verwenden. Oder viele Kliniken haben auch diese Job-Rat-Geschichte. Wir zum Beispiel bei uns auch in der Klinik, und ich wusste davon gar nicht. Ich denke mal, es wird Zeit für ein tolles neues Fahrrad demnächst. interessant ist auch, wer jetzt halt zum Beispiel privat anlegt in Fonds oder Aktien, da kann man natürlich auch nach gewissen Gesichtspunkten schauen, ob man jetzt nicht da gerade die fossile Energiewirtschaft unterstützt oder unethische Projekte, Waffenhandel oder sowas. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt bei unseren Versorgungswerken. In Schleswig-Holstein zumindest ist es so, dass die ganz klar offenlegen und sagen, sie investieren in nachhaltige und faire Fonds. In Hamburg, die äußern sich da noch nicht so konkret dazu. Da hat auch ein Kollege von mir mal nachgefragt und auch ein bisschen mehr mit Nachdruck, und die lassen sich da noch nicht zu einer Äußerung, die sagen nur, dass sie nicht keinen Waffenhandel unterstützen würden dabei oder Waffenproduktion. Aber alle anderen Dinge haben die jetzt noch nicht so offen dargelegt. Also da kann man zum Beispiel auch mal noch nachhaken. Das sind so Bereiche, die vielleicht dann nicht so auf den ersten Blick ersichtlich sind. Oder man macht halt eben Telefonkonferenzen, so wie wir jetzt gerade, und trifft sich nicht in Persona, weil die 300 Kilometer für eine halbe Stunde Gespräch,
ja,
kann man sich auch, obwohl das Bier natürlich besser schmeckt, wenn man zusammensitzt, ne?
Ich glaube, es gibt für beides gute Argumente, und wenn man sich dann vielleicht jetzt Hamburg-Hannover in ICE setzt, der eh fährt, dann ist es auch noch was anderes, als wenn man sich in ein Auto setzt. Aber genau, richtige Kommunikationsmittel. Also es gibt ja auch Meetings, die besser eine E-Mail gewesen wären. Und genauso gibt es Treffen, die gut per Zoom funktionieren. Und natürlich gibt es auch die Treffen, die einfach in Persona am besten funktionieren. Da sollte man sich auch immer wieder hinterfragen. Ich glaube, wir fassen nochmal so ein bisschen zusammen, was wir jetzt für die Intensivmedizin besprochen haben. Und das, finde ich, sind ganz wichtige Punkte, die fürs Klima wichtig sind oder für den Klimawandel, aber auch für unsere Patientinnen und Patienten wichtig sind. Klare Therapiezielfestlegung mit den Angehörigen, mit den Patienten und Patientinnen zusammen und mit unserem Team. Und wenn es kein Therapieziel gibt, ist auch die Diagnostik oder die Therapie überflüssig. Das ist, glaube ich, erstmal so das Wichtigste auf ganz vielen Ebenen. Und mir wird gerade erst bewusst, dass das auch fürs Klima natürlich wichtig ist, weil es natürlich auch viel, viel Energie ist, die da reinfließt. Und das Ganze re-evaluieren, also regelmäßig drüber nachdenken, ob dieses Therapieziel noch passt. Ja, und dann ansonsten über Müll und Einmalprodukte haben wir auch schon beim letzten Mal geredet. Da finde ich nochmal ganz wichtig als Aufforderung an euch alle da draußen. Das ist keine Aufgabe der Führungsetage. Am Ende müssen die Konsequenzen wir alle ausbaden. Das heißt, es ist auch unsere Aufgabe, da mitzunerven und zu sagen, das läuft nicht gut. Und auch wenn man vielleicht nicht im ersten Moment gleich was ändern kann, kann man ja vielleicht im Verlauf etwas erreichen und dranbleiben.
Genau. Und was wir eben auch gesehen haben, ich habe vor kurzem so einen Begriff gehört, den finde ich mega cool, Holistik. Ich nenne mich jetzt wahrscheinlich Dr. Holistik demnächst. Und zwar, alles hängt zusammen, wenn man das auch wieder sieht. Also die Ethik mit dem Klima, über Ernährung haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen, ne? Das ist auch ein Riesenfeld, was auch damit zusammenhängt. Und wir Menschen sind einfach abhängig von unserer Lebensgrundlage, von unserem bewohnbaren Planeten.
Ja.
Alles hängt mit dem Klima und unserem Leben zusammen. Und auch mit unserer Arbeit, da wollte ich schon mal teasern, nämlich nächstes Mal gedacht, sprechen wir vielleicht mal über Krankheitsbilder, die durch die Klimakrise entstehen und wie die uns so im täglichen Leben begegnen können.
Super gerne. Freue ich mich schon drauf. Ich freue mich sehr, dass du uns dabei hilfst, Julian.
Vielen Dank für die Möglichkeit, Tom. Ja.
Gut, dann machen wir, glaube ich, für heute, wie man so schön sagt, einen Deckel drauf.
Bis bald.
Das Codewort für diesen Beitrag ist Klimaanlage.